Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Schuhe meines Vaters heißt das neue Buch von Andreas Schäfer, der zuletzt hier bei mir in der Lesart war mit seinem sehr erfolgreichen Roman Das Gartenzimmer. Dieses Buch jetzt ist was ganz anderes, irgendwie näher am Autor, würde ich mal vermuten. Und ich bin schon gespannt darauf. Schön, dass Sie da sind, Andreas Schäfer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Gerb. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Der Ausgangspunkt dieses Buches ist eine Erkrankung Ihres Vaters und eine sehr schwierige Situation, denn der fällt dann bei einer Untersuchung ins Koma. Mhm. Und ja, das ist ja eine komplette Überforderung, so eine Situation. Ich habe mich so gefragt, ob sich da im Innern wie so die Plattentektonik der Innenwelt verschiebt und dann da sowas aufbricht.
Ja, es ist eigentlich genauso, wie Sie sagen. Und das war dann auch, mein Vater ist ja schon vor 4 Jahren verstorben. Das war dann für mich vor einem Jahr der Anlass, diese Geschichte eigentlich nochmal zu rekapitulieren und das nochmal zu erzählen, weil es natürlich schon ziemlich dramatisch war. Er war bei uns noch zu Besuch, er lebte in Frankfurt am Main. Es war klar, dass er einen Krebs hat, der überwunden schien und dann wiedergekommen war, aber er hatte keinerlei Beschwerden. Und er wollte auch nicht, dass er begleitet wird zu dieser Biopsie nach Frankfurt und war eigentlich recht guter Dinge. Und dann kam statt seines Anrufes der Anruf des Oberarztes: Es tut mir sehr leid, aber Ihr Vater hatte eine Hirnblutung und er wird sterben. Und bitte kommen Sie vorbei, um zu entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. Und das war natürlich dann sozusagen ein Wechsel auch in der Wahrnehmung. Und das fand ich dann im Nachhinein auch sehr spannend zu beschreiben, weil ich dann mehr oder weniger zum Zeuge meiner selbst wurde oder dessen, was dann in mir eigentlich losgegangen ist. Meine Mutter, die schon sehr lange von meinem Vater getrennt war, aber zufälligerweise, sie lebt eigentlich in Athen, auch in Berlin zu der Zeit war, wir sind dann gemeinsam nach Frankfurt gefahren und haben uns dann an sein Bett begeben, wo er im Koma lag. Und die Ärzte haben uns dann sehr klar doch zu verstehen gegeben, es gibt keinerlei Hoffnung, Sie müssen wirklich das entscheiden, aber nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Das ist natürlich dann auch sehr perfide gewesen. Und
Die haben Sie sicher auch genommen. Sie haben dann ja ein paar Tage sich Zeit gelassen und sind auch in seine Wohnung gegangen und haben Wanderungen auf seinen Spuren gemacht. Deshalb fand ich den Titel auch stimmig mit den Schuhen meines Vaters. War das gleich klar, dass Sie da vielleicht doch auch irgendwie was draus machen könnten? Weil Sie jetzt gesagt haben, Sie haben erst vor einem Jahr angefangen, daran zu schreiben.
Ja. Naja, in dem Augenblick war es noch nicht klar. Also da war ich ja wie im Tunnel. Also da muss man Entscheidungen treffen, da muss die Ruhe bewahren und man muss sich selbst fragen, was muss ich jetzt eigentlich noch tun, um den Vater gut zu verabschieden. Ja, und Sie haben das erwähnt, ich bin dann auf zu verschiedenen Orten gegangen, die für ihn wichtig waren, die für uns wichtig waren. Ich habe bestimmte Phasen in unserer Beziehung rekapituliert, aber dass ich da schreibe, war noch nicht klar. Das wurde eigentlich erst klar, als er dann schon gestorben war und wir seine Wohnung aufgelöst haben. Da ging es dann um die Frage, welche Dinge behält man und welche schmeißt man leider weg, ja. Und in dem Augenblick, dann habe ich auch einige Aufzeichnungen von ihm gefunden und dann unterteilt man das so in Erinnerungsstücke, was ist mir, was ist der Familie sehr wichtig. Aber auch, was kann hilfreich sein bei einer Erfindung des Vaters. Also es war mir mehr oder weniger nicht möglich, vom Vater Abschied zu nehmen und von seinen Dingen, ohne schon am Rand meines Bewusstseins mehr oder weniger schon das Auftauchen einer Buchfigur wahrzunehmen.
Weil das Verhältnis ja auch nicht einfach war, das kann man jetzt nicht so sagen. Also einerseits hat der Vater sie offenbar besucht und war mit ihrer Tochter auch sehr eng, schreiben sie. Also es gibt ein Verhältnis, gibt es ja auch Leute, die gar keinen Kontakt zu ihren Eltern haben. Aber trotzdem war er ja offenbar eine ganz eigenwillige Persönlichkeit.
Ja, er war eine eigenwillige Persönlichkeit. Es gab eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Deshalb habe ich mich auch im Nachhinein gefragt, wieso, obwohl wir uns so gut verstanden haben, gibt es da doch einige blinde Flecken oder Untiefen in unserer Beziehung. Und das hat mich dann auch nochmal veranlasst, ihn, der ein, sagen wir mal, leicht aufbrausender Mensch war, sehr leicht gekränkt und für mich oft so gewirkt hat, als hätte er nie wirklich einen Ruhepol im Leben gefunden. Und das hat natürlich als Sohn auch geschmerzt, mehr oder weniger den Vater eigentlich ein bisschen so verkapselt zu sehen. Und dann bin ich in die Vergangenheit gegangen, im zweiten Teil des Buches beschreibe ich das, und versuche da, ihn in seinem Kontext des Aufwachsens ein bisschen zu beschreiben und dann auch ihm näher zu kommen. Also er ist 1936 geboren, er hat dann in eine Fleischerfamilie. Diese Fleischerfamilie hat dann die Existenz verloren, als das Haus ausgebombt wurde 1944. Und das war für meinen Vater immer etwas, von dem er wahnsinnig viel gesprochen hat, aber gleichzeitig auch gar nicht wirklich sozusagen, er hat das nie abgeschlossen. Es war die Erzählungen, die brachen immer so ab, mehr oder weniger, weil er in so eine Aufwühlung immer wieder hineinkam. Und auch das war ein Grund zu sagen, also diese ganzen Splitter, die nehme ich jetzt mal und versuche da einen Zusammenhang herzustellen.
Er hat ja da, wie viele Menschen dieser Generation, wirklich auch traumatische Verlassens- und Verlusterfahrungen gemacht. Er kam dann ganz alleine zu Verwandten, die er gar nicht kannte, die sich zum Glück als Glücksfall erwiesen haben. Aber das weiß man ja eben nicht als Kind, was da passiert. War Ihnen das vorher gar nicht so klar, dass er sowas mit sich rumschleppt?
Doch, doch, das war schon klar. Und das war auch, wie gesagt, mein Vater war ja manchmal auch sehr wütend und sehr unwirsch und darüber habe ich mich dann wiederum als Kind sehr gewundert und gedacht, wieso kann er in bestimmten Situationen eigentlich nur so reagieren? Und dann war aber auch schon sehr früh klar, dass ich, oder das war mehr oder weniger auch ein bisschen so ein Familienmythos, dass ich selbst angefangen habe, als Kind schon seine Ausfälle, sagen wir mal, oder seine Reaktionen sozusagen mit seiner Familiengeschichte in Beziehung zu bringen. Er wurde ja später dann auch von seinen Eltern enterbt. Das war ja nochmal also der finale Stoß, weil er meine spätere Mutter eine Griechin geheiratet hat. Und die Eltern haben erst waren sie sehr freundlich zu ihr, aber bei der Vorstellung, aber als dann das junge Paar nach Hamburg, wo sie damals gelebt haben, zurückgefahren ist, hat die Mutter angerufen, also meine Großmutter, und gesagt, also wenn du diese Frau heiratest, dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben.
Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, auch wie Sie das beschreiben. Das muss ja über ihn so hereingebrochen sein, ohne Vorankündigung. Unglaublich.
Ja, ja, also ohne Vorankündigung, zumindest wenn man seinen und den Erzählungen meiner Mutter glauben kann, dass das Gespräch zu viert da mit den Schwiegereltern und mit seinen Eltern eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ja, natürlich, das war ein großer Schock. Und er war, und das fand ich wiederum auch ein bisschen traurig für ihn eigentlich bis zum Schluss, verständlicherweise, aber eben dann auch traurig, nicht in der Lage, seinen Eltern das zu verzeihen. Ja.
Jetzt ist ja, wenn man so sich mit den eigenen Eltern beschäftigt, das auch naheliegenderweise eine Beschäftigung mit sich selbst. Zum Beispiel, weil man denkt, ich bin ja ganz anders als mein Vater oder meine Mutter. Wie ging Ihnen das in dieser literarischen Auseinandersetzung mit Ihrem Vater? Haben Sie sich da auch selbst nochmal anders sehen können?
Ja, natürlich. Also das Buch ist in drei Teile gegliedert. Es gibt diesen Anfang, also da, wie gesagt, geht es ums Sterben. Im zweiten Teil versuche ich ihn oder Facetten seiner Persönlichkeit so ein bisschen zu rekonstruieren. Und im dritten Teil, und das Buch ist ja einfach auch ein Abschiedsbuch, begebe ich mich nochmal auf seine Spuren, und zwar ganz wörtlich. Ich wandere auf einer griechischen Insel, auf Naxos. Und er hat diese griechischen Inseln sehr geliebt und hat dann in den letzten Lebensjahren sich zum Ziel gesetzt, alle bewohnten Inseln einmal zu erwandern. Das hat er nicht ganz geschafft.
Tolles Projekt.
Aber, tolles Projekt, ja. Ja, er war da auch sehr engagiert und hat 100 Inseln immerhin schon geschafft. Und er hat da ja auch akribisch Buch geführt und ich habe dann auch seine Listen gesehen. Und er ist dann auch auf diesen Zas, das ist der höchste Berg von Naxos, gewandert. Und diese Wanderung habe ich dann quasi in seinem Namen mehr oder weniger auch durchgeführt. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, weil ich jetzt nicht mehr nach irgendwelchen Dingen gesucht habe, sondern einfach nur sozusagen wortlos auf seinen Spuren gegangen bin. Und da haben sich dann auch noch Ähnlichkeiten ergeben. Und Dinge, wo ich dann gemerkt habe, naja, in vielen Punkten bin ich gar nicht so anders. Ja, und das war eigentlich zum Schluss eine ganz schöne, versöhnliche Erfahrung.
Gestern war hier Ralf Rothmann bei uns zu Gast, der sich ja auch in so einer Romantrilogie mit seinen Eltern auseinandergesetzt hat, im jüngsten Roman mit der Mutter. Und da hat er gesagt, dass ihm das erst gar nicht in Sinn gekommen ist, weil er mit seiner Mutter einfach auch gar keine Liebe verbunden hätte, während mit seinem Vater war das anders. Und durch das Schreiben dieses letzten Romans wäre plötzlich so ein Glutstrom der Liebe entstanden und er hätte gedacht, ach, es war eigentlich doch eine tolle Frau. Hat sich bei Ihnen auch sowas fundamental verändert in Ihrem Fühlen zu Ihrem Vater durch die Arbeit an diesem Porträt?
Ja, denke ich schon. Also die fundamentale Dankbarkeit, die man ja eigentlich seinen Eltern gegenüber empfindet, weil man ihnen ja das eigene Leben verdankt, ja, die ist ja oft durch die Erfahrung, die man macht, dann verdeckt oder man hat nicht so einen direkten Zugriff dazu oder empfindet das nicht immer so. Und diese quasi Urverbindung, die ist mir doch, glaube ich, gelungen wiederherzustellen.
Oh, interessant, dass das so versöhnliche Bücher auch sind. Früher gab es ja immer diese Abrechnungen mit den Vätern und Müttern. Scheint es da irgendwie ein Umdenken zu geben? Oder wie?
Naja, das liegt natürlich auch daran, dass also gut, bei Ralf Rothmann weiß ich nicht, der ist ja ein bisschen älter und die Mutter war ja auch noch in der Kriegszeit, nehme ich an, aber erwachsen. Bei meinem Vater, der war ja ein Kind in der Kriegszeit, das heißt, diese Schuldfrage, die jetzt zum Beispiel die 68er umgetrieben hat im Verhältnis zu ihren Eltern, die mussten sich ja viel stärker zu dieser Schuldfrage in Beziehung setzen und abgrenzen, während jetzt man mehr oder weniger die Reste noch dieser Kriegserfahrung, also auch die Verunsicherung, die das dann bei den damaligen Kindern sozusagen ausgelöst hat, die sie eigentlich ihr ganzes Leben nicht loslassen und überwinden konnten, da hat man natürlich einen versöhnlicheren Blick auf die eigenen Eltern und versucht eher Traditionen wiederherzustellen oder sich ihnen anzunähern.
Auf jeden Fall ein tröstliches und schönes Buch. Danke, Andreas Schäfer, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Gehr.
Und das Buch Die Schuhe meines Vaters ist beim Dumont Verlag erschienen und es kostet 22 €.